Herzlich willkommen bei AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 23. Folge des AquaAffin-Podcasts. Heute habe ich mal eine Frage dabei, die sicherlich für viele von euch interessant sein werden, die gerade vielleicht auch vor der Einrichtung eines Beckens stehen, beziehungsweise auch trotzdem schon vielleicht einige Becken eingerichtet haben, weil ich glaube, diese Frage kommt quasi bei jeder Neueinrichtung zwangsläufig immer wieder auf. Und zwar ist das die Frage, wie viele Pflanzen brauche ich denn jetzt wirklich, um ein Aquarium schön einzurichten? Und das ist ja auch teilweise manchmal eine, ja, ich sag mal, Geldfrage. Und diese Frage möchte ich heute mit einigen Ideen, einigen, ja, Tipps vielleicht von meiner Seite aus so ein wenig beantworten. Aber bevor wir jetzt mit diesem Thema starten, möchte ich wie immer einfach nochmal so ein paar kleine Updates rund um, ja, die Becken und andere Projekte geben, die jetzt momentan so anstehen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns als allererstes mal das Becken hier hinter mir an. Das sieht jetzt für die Leute, die bei YouTube zuschauen, etwas rabiat aus. Ich glaube, mit der Webcam kann man es jetzt nicht ganz so gut sehen, mit der ich jetzt hier aufnehme. Aber im Endeffekt habe ich da einen Radikalrückschnitt jetzt gemacht. Das heißt, die Rotala im Hintergrund bzw. das Papageienblatt ist komplett jetzt weg. Ich habe ein Video aufgenommen, das werdet ihr vielleicht schon sehen, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, denn das ist für die kommende Woche geplant, also dann, wann der Podcast jetzt hier auch online gehen soll. Und da möchte ich einfach nochmal so ein Fazit ziehen, ja, zu dem Becken. Also was hat sich über die letzten 2,5 Jahre in diesem Becken getan? Ist das Layout gleich geblieben? Was habe ich für Learnings aus diesem Becken mitgenommen? Denn ich habe es ja schon in einigen anderen Podcast-Folgen angekündigt, ich möchte das Becken quasi abbauen bzw. ein neues Layout reinbringen. Und aus diesem Grund habe ich gedacht, es ist vielleicht auch nochmal für euch interessant an der Stelle, einfach zu sehen, okay, wie ist so die Entwicklung eines, ja, eines Aquariums über 2,5 Jahre. Das ist auch eine Dauer, würde ich sagen, die bei vielen von euch vielleicht ja, vorzufinden ist. Also wenn man sich ein Aquarium einrichtet, dass man nicht vielleicht jedes Jahr eine Neueinrichtung macht, sondern vielleicht so nach 2 oder 3 Jahren mal. Es gibt ja auch sicherlich viele von euch, die das länger lassen. Ich bewundere das immer natürlich, wenn da Becken stehen, die teilweise schon 5 Jahre laufen, wo ich dann sage, okay, ja, irgendwann habe ich mich persönlich dann natürlich auch mal an diesem Layout satt gesehen und möchte was Neues haben und vielleicht halt auch mal die Problemchen, die man ja doch mit einigen Aquarien immer so hat. Es kann noch so gut laufen, aber so ein paar Problemstellen hat man ja immer irgendwie und dass man diese dann natürlich auch in künftigen Layouts behebt. Und deswegen habe ich dieses Video aufgenommen. Das wird dann sicherlich zu dem Zeitpunkt auch rauskommen. Das heißt, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ich habe auf jeden Fall, ohne jetzt zu viel zu spoilern, glaube ich, einiges aus diesem Becken mitgenommen. Gerade was halt auch so die Pflanzenauswahl beziehungsweise aber auch Auswahl der Fische, also der Bewohner angeht, viel gelernt. Da das Becken ja eigentlich nicht direkt als normales Fischbecken gedacht war, sondern ich habe halt damals noch das Rio 125 hier stehen gehabt. Und habe dann gedacht, okay, weißt du was, es wäre eigentlich mal ganz cool, ein Becken zu haben, wo du jetzt keine Fische drin hast, also wo du nicht auch noch den Augenmerk auf Fische richten musst, sondern halt dich einfach mal konzentrieren kannst auf irgendwie, ja, die Pflanzen als Fokus, also quasi eher so in die Aquascaping-Richtung, weil ich das halt sehr, also ästhetisch schön finde, was, also ich würde gerne ein Aquarium haben, was halt auch sehr schön im Zimmer aussieht und nicht nur irgendwie so ein paar Pflanzen beinhaltet und das ist halt irgendwie so dahin geklatscht, ne, in Anführungszeichen, ne, jeder gibt sich ja immer die beste Mühe, da das für sich am optimalsten rauszuholen, wenn dir das so gefällt, ist das natürlich deine vollkommen legitime Meinung und du kannst das natürlich auch gerne so machen, aber für mich war es in dem Falle jetzt, so ein klassisches Aquarium zu pflegen, für dieses Becken jetzt hier nicht, kam nicht in Frage, deswegen habe ich dann gedacht, okay, Fokus hier auf die Pflanzen und habe dann halt im Endeffekt gemerkt, okay, Fische komplettieren das ganze Layout und habe ja dann auch ja, Phantomsalmler, rote Phantomsalmler gekauft und habe die da eingesetzt und habe halt quasi während des Kaufs beziehungsweise erst danach gemerkt, dass das Becken ja eigentlich gar nicht so gut für diese Art von Fische geeignet ist. Ja, da war halt eine relativ große Freifläche auf der linken Seite und ja, diese Freifläche dachte ich, okay, da können halt die Fische gut schwimmen und hatte mich halt so ein bisschen von diesem Phantom Salmler, also von den Salmler Art, so ein bisschen quasi leiten lassen. Man hat sich natürlich schon mal schnell dann im Shop informiert, okay, was sind das für Tiere, hatte aber dann jetzt natürlich nicht so tief geguckt, okay, was mögen sie denn vor allem, und hat dann halt nachher dazu geführt, dass ich dann beispielsweise diese Freifläche auch hinten im Hintergrund so ein bisschen zugemacht habe mit Pflanzen, sodass halt die Phantom Salmler da die Möglichkeit haben, sich drinnen zu verstecken. Im Vorfeld waren ja Keilfleckbärblinge da drinnen. Die haben es leider nicht ganz geschafft, also drei sind übrig geblieben. Das lag einfach irgendwie an dem Grund, bei mir haben die Keilfleckbärblinge angefangen zu springen. Ja, und dann habe ich so gefühlt jede Woche den nächsten Fisch hinterm Aquarium dann leider gefunden. Habe dann halt auch eine Glasplatte sogar noch bestellt, habe die da drauf gelegt, habe aber trotzdem immer noch so ganz kleine Spalten gehabt. Und ich weiß nicht, wie diese Tiere es geschafft haben, durch diese Spalten zu springen, aber sie haben es halt irgendwie geschafft. Und ja, war halt leider wahrscheinlich dann nicht das richtige Becken für diese Tiere. Gerade halt auch mit offenem Aquarium ist das natürlich dann immer eine Schwierigkeit. Ich hatte ja auch Kantenschutz, alles drauf gemacht etc. pp. Aber da hat es leider halt dann nicht für gereicht für diese Art in diesem Aquarium. Und mit den Phantomsalmlern war ich soweit eigentlich jetzt zufrieden. Also jetzt, dass sie halt nicht mehr aus dem Becken herausgesprungen sind, aber sind halt sehr scheu und suchen halt doch eher so die Bereiche, die nicht so stark beleuchtet sind, weil ja halt natürlich die Unique FS, die da drüber ist, die ballert halt schon enorm viel da rein an Lichtstärke. Und das ist, glaube ich, für die Tiere halt, ja, sie mögen es nicht ganz so stark. Ich habe die natürlich dann auch schon relativ weit runter gedimmt und jetzt sind wir so auf einem Stand, wo ich sage, okay, das ist das Becken oder das Layout passt jetzt einigermaßen zu den Tieren. Wäre halt auch ein Learning, was quasi für die nächsten Layouts da kommt, dass man sich vorher dann auch, obwohl es halt nicht geplant war, mit der Fischbesatzauswahl dann beschäftigt und dann halt schaut, okay, was habe ich denn für Möglichkeiten für Tiere da einzusetzen. Genau. Was gibt es sonst noch zum Community Mini M-Becken zu sagen? Da habe ich jetzt angefangen mit einer gewissen, einer gewissen Rebellion in mir, mal wirklich die Wasserwerte durchzumessen, beziehungsweise jetzt auch noch zusätzlich zu düngen. Das Ganze war halt anders geplant, ja. Ich habe halt einfach gedacht, okay, weißt du was, das Community Mini M-Becken, das stellst du hin, das wird eher so in Richtung Biotop in Anführungszeichen, ja, also es soll halt eher nochmal sich selbst mehr überlassen werden, also dass ich da halt jetzt nicht großartig dann die Pflanzen mit Dünger versorge etc. pp. Und habe dann halt erst gemerkt, okay, ohne CO2 geht nicht, habe ja dann noch die SodaStream CO2-Anlage da jetzt dran gebastelt und habe halt jetzt auch gemerkt, ich kriege einfach die Fussel- und Pelzalgen nicht in den Griff. Und habe deswegen gesagt, okay, ich habe mir nochmal Ammonium- und Silikattests gekauft, weil ja das auch so gerade für diese Algenarten Spezialfaktoren sind, die das beeinflussen können. Habe aber dann halt gemerkt, dass da in jeglicher Hinsicht mehr oder weniger ein Mangel bestand, halt bis auf Nitrat. Und habe jetzt halt angefangen, nochmal zusätzlich quasi zu düngen, dass dass das Ganze quasi wieder in ein Gleichgewicht kommt und hoffe jetzt halt somit diese Algenplage, die ich halt trotzdem noch nach einem halben Jahr einrichten oder sowas habe, halt mehr oder weniger in den Griff zu bekommen. Das ist natürlich auch ein Learning für euch an der Stelle, dass ihr halt, Aquaristik ist halt immer Geduld, ja. Das heißt, ich habe jetzt vor ungefähr einer halben Woche damit angefangen, die Düngung richtig, jetzt also die tägliche Düngung immer von gewissen Nährstoffen. Das heißt, ich werde frühestens vielleicht in 2 Wochen ein Fazit oder 3 Wochen ein Fazit ziehen können. Okay, hat das jetzt einigermaßen was mit dem Becken zum Positiven gemacht oder habe ich vielleicht sogar damit die ganze Sache noch verschlimmert? Aber das ist halt jetzt wieder Aufwand. Ja, man muss halt erstmal die Wasserwerte messen und jeder, der halt schon mal Tröpfchentests gemacht hat, der weiß halt, ja, okay, das dauert halt ziemlich lange, erstmal wieder alles am Saubermachen etc. Und deswegen hatte ich mir eigentlich erhofft, dass ich das hier bei diesem Becken mir sparen kann, aber anscheinend komme ich da leider nicht drum rum und muss halt jetzt da dann auch so ein bisschen in die Düngung investieren. Ich habe mir jetzt auch einen Dimmer für die Twinstar darüber gekauft, weil ich halt auch gemerkt habe, okay, wahrscheinlich ist das Nährstoffverhältnis, was in dem Becken halt vorherrscht, wahrscheinlich nicht passend zu der Beleuchtung, die halt darüber ist. Und die Twinstar kam halt quasi out of the box, halt ohne Dimmer, ja, was ich in der heutigen Zeit schon so, ich habe halt gesehen, Twinstar bietet eigene Dimmer sogar an, für 10 Euro oder sowas, wo ich denke so, okay, Leute, legt es doch dabei, ne? Dann macht ihr den Preis halt vielleicht 5 Euro teurer nochmal und dann ist gut. kam jetzt halt damals nicht mit dabei. Ich habe mir jetzt so einen Timer-Dimmer geholt, mehr oder weniger, also so einen kleinen Computer für auch irgendwie, ich glaube, 20 Euro oder sowas auf Amazon für 12 Volt, das heißt universal einsetzbar. Und ja, das heißt, ich kann dann auch da die Zeiten einstellen, das hatte ich vorher über eine smarte Steckdose gemacht, das heißt, diese kann ich mir dann sparen und kann dann halt auch damit quasi das Ganze runterdimmen. Das heißt, ich habe das jetzt etwas gedimmt, füge etwas Nährstoffe noch hinzu, dass halt dieses Gleichgewicht von Beleuchtung und Nährstoffen halt auch wieder einigermaßen eingestellt wird. Und ich hoffe dann, dass ich gerade damit dann auch die Fussel- und Pelzalgen in den Griff bekomme. Aber da werden sich in den nächsten Podcast-Folgen bzw. Videos sicherlich nochmal einige Minuten drum drehen. Also ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ein anderes Projekt oder mehrere kleinere Projekte, die ich jetzt irgendwie durch Zufall gesehen habe oder durch Zufall jetzt angestoßen habe, beschäftigen sich mit einem Thema, das hatte ich bei mir auf dem Hauptkanal Aquaristik-Kosmos noch nie wirklich, aber was ich in der, also jetzt in der jetzigen Zeit halt sehr, sehr spannend finde. Ich habe da auch noch nie vorher so drüber nachgedacht, bin da halt eher so durch so Instagram und ja, Inspiration für die neue, für das neue Layout des 80-Liter-Beckens hinter mir da drauf gestoßen, und zwar Barbicusa. Barbicusa ist ja gerade im Aquascaping doch schon relativ bekannt in der Szene. Gibt es ja auch viele Aquascaper, die halt Barbicusen, Kusas, keine Ahnung, wie man es nennt, einrichten. Und ja, da bin ich halt über ein Bild gestolpert, was mich total angesprochen hat. Das war halt so eine Glasschale, die auf einer Wurzel quasi aufgeblasen war. Also das heißt, diese Glasschale wurde wahrscheinlich warm gemacht vom Untergrund her und dann halt auf diese Wurzel drauf gedrückt, sodass halt das Glas die Struktur der Wurzel angenommen hat, sodass diese halt da drauf stehen bleibt und dann halt mehr oder weniger die Wurzel auch als Ständer quasi für diese Schale oder für diese Glocke diente und darin dann quasi eine kleine Mini-Landschaft aufgebaut worden ist. In dem Falle waren das dann halt einfach Moose, die da drinnen waren und ja, einfach ein bisschen Steine, die halt quasi so eine kleine Berglandschaft darstellen sollten. Und irgendwie hat mich das so angesprochen, dass ich gesagt habe, hey, weißt du was, sowas möchte ich halt gerne auch auf dem Schreibtisch hier haben. Und ich habe ja hier neben mir mein Desk-Aquarium stehen. Das steht ja jetzt auch in der Kombination schon so, oh, vielleicht ein Jahr oder sowas. Und man merkt halt so, ja, okay, man hat sich auch dran satt gesehen jetzt. Und naja, so richtig schön sieht es nicht mehr aus. Deswegen habe ich gedacht, okay, wäre das halt nochmal ein cooles Projekt, auch auf dem Hauptkanal, das euch vielleicht an der Stelle nochmal so ein bisschen näher zu bringen. Und da habe ich jetzt halt mir so eine Glasschale gekauft, beziehungsweise ja, so eine Glasschale für, also auf dem Holz, was auf das Holz drauf gedrückt worden ist, die habe ich jetzt gekauft, die wird in den nächsten Tagen jetzt ankommen. Und dann habe ich hier hinter mir, seht ihr jetzt nicht, aber habe ich noch so eine halbe, also eine Glasschale, die so quasi angeschnitten ist. Also das heißt, ja, die man wahrscheinlich aus dem Deko-Bereich, also die hatten wir halt noch zufällig hier rumstehen, so, keine Ahnung, bei Depot oder Nanunana oder wo man die auch immer herbekommt. Ich habe halt vorher auch nochmal im Netz geguckt, ja, gerade so die ganzen bekannten Aquaristik- und Aquascaping-Shops und habe dann gedacht, naja, gut, okay, jetzt mega viel Geld für eine Glasschale ausgeben, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Ne? Also versteht mich nicht falsch, diese Glasschalen sehen wahrscheinlich noch besser aus als die, die du vielleicht für ein paar Euro bei Depot oder sowas bekommst. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp an euch, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich brauche nicht das klarste Weißglas mit was weiß ich für schönen Nähten und das muss wie diese Dua-Becken, ne, halt mega cool auch aussehen vom Design her, dann tut es halt auch für zum Beispiel so ein Desk-Aquarium hier eine ganz normale, ja, ein ganz normaler Zylinder oder halt ein ganz normales Gefäß, was ihr halt auch für günstiges Geld irgendwo bekommen könnt. Und ja, ich denke, das ist dann vollkommen ausreichend. Mir hat es auf jeden Fall hier gepasst und auch gerade diese Schale, da wo wird dann nachher quasi ein Barbicusa-Ball eingearbeitet werden. Das heißt, das wird auch für mich die erste Premiere sein, dass ich erstmal so einen Ball herstelle, ja, schön im Soil. Ich habe mir schon da ein paar Videos angeguckt, im Soil ein bisschen rummatschen. Das wird bestimmt ganz, ganz cool werden. Naja, aber das sind halt so die Sachen, die dann in Richtung Wabikusa kommen. Und dann bin ich auch mal gespannt, wie die sich machen. Denn gerade auch diese Sachen sind halt doch so ein bisschen pflegebedürftig. Also man muss sie halt zumindest ein bisschen nass sprühen. Aber auf der anderen Seite hat man halt da nicht mehr dieses Problem, okay, ich muss irgendwie Rückschnitt machen. Ich habe kein Problem mit Algen, weil es halt nun mal über Wasser ist. Ja, das heißt, da habe ich halt kein Problem, dass irgendwelche Pflanzen anfangen können zu veralgen. Ja, sie können halt vielleicht gammelig werden oder so. Aber das sind dann halt nochmal andere Probleme, die da mitkommen. Und ich finde es halt auch mal ganz spannend zu sehen, okay, wenn man einfach ein paar Pflanzen irgendwie da drauf schmeißt auf so einen Ball und dann wachsen lässt, was entsteht da draus, ne? Und da bin ich jetzt mal gespannt und freue mich da auch schon drauf. Das heißt, in den nächsten Wochen wird das auf jeden Fall hier auf dem Hauptkanal von mir kommen. Und ich denke mal, das sind so die Hauptprojekte, die halt so jetzt in der letzten Zeit noch gelaufen sind. Und dann kommen wir jetzt zur Frage, die ich mir selber schon gestellt habe oder selber in den letzten Tagen gestellt habe, als ich mich auch nochmal mit der Neueinrichtung des 80-Liter-Beckens beschäftigt habe, beziehungsweise auch diese Frage unter einigen Videos von mir sehe, die halt zum Beispiel auf Einrichtung abzielen, also Einrichtung von dem Community Mini-M oder halt von dem damaligen oder von dem jetzigen Layout. Ja, da sind halt immer wieder auch mal die Frage unter den Videos dann zu sehen, ja, wie viele Pflanzen, ich habe ein 120 Liter Becken und wie viele Pflanzen brauche ich denn jetzt, um dieses Becken einzurichten? Kannst du mir da vielleicht irgendwie eine Faustregel für geben oder irgendwie sagen, okay, das oder das? Und ich habe mir jetzt da die Frage gestellt und habe gedacht, okay, ich möchte euch an der Stelle halt auch einfach von meinen Gedanken so ein bisschen profitieren lassen, beziehungsweise das ist natürlich meine eigene Meinung, ja. Jeder Aquarianer hat da so halt sein eigenes Patentrezept, will ich jetzt mal sagen. Also jeder sieht diese Frage, wie viele Pflanzen brauche ich denn wirklich, um irgendwie eine Fläche zu bepflanzen, anders, ne? Das heißt, wenn du jetzt XY fragst, wird der vielleicht eine andere Meinung dazu haben. Das ist natürlich hier meine persönliche Meinung und so habe ich es halt auch bei meinen Becken, die ich jetzt hier habe, ungefähr gehandhabt, ne? Das kann man nicht immer ganz so genau nehmen, aber die Frage ist natürlich, wenn man jetzt schaut, wie viele Pflanzen brauche ich denn für die Einrichtung eines Aquariums, dann ist das natürlich erstmal eine sehr, sehr offene und generelle Frage. Man kann diese Frage jetzt aus mehreren Blickwinkeln sehen, ne? Also die Frage ist, warum sollte ich überhaupt viele Pflanzen im Aquarium drinne haben, gerade wenn ich zum Beispiel ein Becken neu einrichte. Und hier ist es so, dass gerade eine hohe Pflanzenmasse, die du in deinem Becken hast, zu Beginn, also wenn du dein Becken in die Einlaufphase schickst, also das heißt gerade eingerichtet hast und die ersten Wochen vielleicht überbrückst, dass da eine große Pflanzenmasse dir als Aquarianer helfen kann, ja in gewisser Weise Algen das Leben schwerer zu machen in diesem Aquarium. Ja, also du wirst wahrscheinlich, egal wie viel Pflanzenmasse du reinpackst in dein Aquarium, nie eine Einfahrphase haben, die komplett algenfrei verläuft. Ja, in der Regel würde ich jetzt einfach mal behaupten, wird man irgendwie Probleme mit Algen, mit Kieselalgen, mit Grünalgen, mit was auch immer bekommen. Also da ist es halt so, dass du das nicht ganz vermeiden kannst, aber du kannst halt dafür sorgen, indem du halt viel Pflanzenmasse in dein Aquarium schon zu Beginn reinbringst, dass diese Pflanzen ja noch mehr in Konkurrenz quasi um diese Nährstoffe stehen, wie deine Algen, ne? Also das heißt, im Endeffekt sind ja Algen und die Pflanzen, die du in deinem Aquarium hast, immer Konkurrenten um die Nährstoffe, die in deinem Becken sind. Und gerade wenn du am Anfang natürlich viel, viel mehr Pflanzenmasse hast, verbrauchen diese Pflanzen natürlich auch viel mehr Nährstoffe. Am Anfang ist natürlich da die Umstellungsphase vom Emersen, also vom Überwasserwachsenden, weil meistens sind diese Pflanzen, die du bekommst, also in Vitro-Topf oder halt als Pöttchen oder sowas, die sind halt meistens über Wasser gewachsen. Das heißt, in den ersten Wochen müssen die sich natürlich erstmal umstellen, verbrauchen aber trotzdem natürlich schon in gewisser Weise Nährstoffe. Natürlich nicht so viele, aber sie verbrauchen halt schon Nährstoffe. Und gerade diesen Prozess, diese Einfahrphase und des Algenwachstums in dieser Phase kann man halt etwas vielleicht den Algen das Leben schwerer machen, indem man halt dann einfach sagt, okay, ich bringe etwas mehr Pflanzenmasse ein, da halt dann einfach die Pflanzen mehr von den Nährstoffen, die dann halt schon im Wasser sind, dann quasi abziehen von den Algen und dann halt für ihr eigenes Wachstum mehr oder weniger dann nutzen. Genau, das ist eigentlich so der Grund, warum man sagt, okay, bringe am Anfang eigentlich so viel wie möglich an Pflanzenmasse in dein Aquarium, um halt dir die Einfahrphase etwas leichter zu gestalten. Im Endeffekt kann man natürlich auch sagen, du kannst ein Aquarium mit einer einzigen Pflanze, also mit einem einzigen Pot starten. Das geht natürlich auch. Das dauert auch dann natürlich dementsprechend lange, bis das ganze Becken natürlich, wenn es jetzt beispielsweise ein Bodendecker wäre, wenn du den dann halt einsetzt, bis dieser Bodendecker das gesamte Aquarium ja bewachsen hat, dauert es natürlich eine ganze Weile. Da kann man sich das Leben natürlich deutlich einfacher machen, wenn man viel mehr Pflanzenmasse einbringt und somit halt relativ schnell einen dichten Teppich beispielsweise auch hinbekommt. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch immer eine Kostenfrage. Ich kenne das natürlich auch. Ne? Gerade wenn man sich neue Becken gekauft hat, ist natürlich immer die Sache so, ja, ich habe jetzt schon mehrere 100 Euro vielleicht an Becken und Technik und sowas ausgegeben und dann kommen auch noch die Pflanzen dazu und auch noch die Fische. Das sind dann meistens so die Pflanzen, wo man dann sagt, okay, da spare ich so ein bisschen dran und kaufe mir halt da mal eine Pflanze weniger und da mal eine Pflanze und ja, dann versucht man an dem Punkt meistens zu sparen, was vielleicht nicht immer ganz so klug ist, dann investiert man halt lieber 30 Euro mehr, würde ich jetzt behaupten, und hat dann noch mehr Pflanzenmasse halt in seinem Aquarium. Aber prinzipiell, wie gesagt, könntest du ein Aquarium auch mit sehr, sehr geringer Pflanzenmasse starten. Was ist denn aber jetzt so die grobe Richtlinie, ja? Wenn man sich das einfach mal so anguckt, okay, ja, wie viel brauche ich denn jetzt wirklich? Das ist ja immer so die Frage, vor der man steht. Und da ist es halt wichtig, dass du nicht so sehr auf dein Aquarium an sich, also auf die Wassersäule guckst, ne, wie viel Liter hat jetzt mein Aquarium, sondern wie viel Grundfläche hat mein Aquarium. Natürlich korreliert das irgendwie in gewisser Weise. Natürlich, wenn ich ein größeres Becken habe, habe ich auch eine größere, also eine höhere Literzahl, habe ich natürlich auch eine höhere Grundfläche. Das ist ja klar. Aber ich meine jetzt damit, dass man sich nicht sagt, okay, ich muss jetzt möglichst viele Pflanzen halt auch auf der ganzen Wassersäule einbringen, sondern man guckt da halt eher auf die Grundfläche. Und hier ist es so, dass ich mir immer so als Faustregel damals quasi gesetzt habe, wenn ich Pflanzen kaufe, dann kann man das so ein bisschen unterteilen zwischen Bodendeckern und Stängelpflanzen und vielleicht auch so Aufsitzer oder Schwimmpflanzen. Und hier gehe ich halt meistens vor, wenn ich sage, okay, ich hole mir extra Bodendecker, dass ich sage, okay, mit einem Topf oder mit einem In-Vitro-Pot komme ich meistens so, ja, ich sag mal so eine Handfläche. Also die Leute, die das jetzt hier sehen auf YouTube, die werden sehen, dass ich meine Hand hebe. Also kann man so sagen, vielleicht 10 mal 10 Zentimeter oder so eine Handfläche ungefähr, kann man damit halt rechnen, ist so für mich der grobe Richtwert für einen Bodendecker. Und jetzt fragst du dich, naja, der Bodendecker, der ist halt, ja, das ist halt ein Pott, aber wie macht er denn diese ganze Handfläche voll? Und hier kommt nämlich der Tipp, den wir eigentlich quasi bei allen, bis halt auf die Schwimmpflanzen oder Aufsitzerpflanzen haben, also das heißt bei Stängel und Bodendeckern, dass man diese halt vereinzelt. Das heißt in dem Falle, dass man halt beispielsweise, wenn man sich jetzt so ein Pott oder ein In-Vitro-Topf HCC kauft, dass man den halt so klein wie möglich quasi zerkleinert. Denn ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn ihr jetzt einfach dieses Töpfchen nehmt von HCC, dann habt ihr halt so einen Punkt, ne, und dann würdet ihr den jetzt einfach in euer Aquarium rein eingraben und dann habt ihr halt einfach so einen Punkt an HCC im Aquarium. Von diesem Punkt aus kann das HCC natürlich dann wachsen und wird halt Ausläufer bilden, die dann halt das ganze Becken irgendwann, ne, dann bewuchern. Aber man kann das Ganze natürlich extrem, ja, nicht verzögern, das wäre falsch rum, quasi beschleunigen ist das Wort. Beschleunigen, indem man halt einfach diese Pflanzen wirklich in sehr, sehr viele kleine Stücke zerteilt. Also ich mache das meistens so, dass ich grob mit der Schere vielleicht einen Zentimeter mal einen Zentimeter oder so, das sind dann meistens vielleicht so 8 bis 12 Würfel, die man aus so einem In-Vitro-Topf dann bekommt, dass man diese dann halt wirklich auf eine größere Fläche bringt und dann kann man nämlich so gut auf eine 10x10 oder Handfläche ungefähr, so als grobe Richtung, ja, die man dann bepflanzen kann damit und kommt dann halt auch somit zu einem Zustand, wo das Becken halt viel, viel schneller von Bodendeckern oder von anderen Pflanzen bewuchert wird, weil halt einfach nicht nur von diesem einen Punkt ausgehend das ganze Becken halt dann ja mehr oder weniger für die Ausläufer zur Verfügung steht, sondern halt von vielen, vielen kleinen Stellen im Aquarium. Und ebenso ist es halt auch bei Stängelpflanzen, dass ich sage, okay, meistens würde ich jetzt für so eine Handfläche auch ungefähr vielleicht einen Pott oder einen Topf Stängelpflanzen nutzen. Hier ist es halt aber auch wieder so, dass man sagen muss, okay, Stängelpflanzen würde ich an der Stelle vielleicht etwas sogar noch also etwas auf einer etwas größeren Fläche verteilen, weil halt einfach das Problem ist, wenn du diese Stängelpflanzen einsetzt, sieht das erstmal, keine Frage, total unschön aus, weil man natürlich nur ein paar Stängel hat. Wer das Video von mir auf dem Hauptkanal gesehen hat, wie man Stängelpflanzen schneidet, der wird sehen, dass man halt versucht, die Stängelpflanzen ja quasi so zu schneiden, dass sie sich immer wieder verzweigen. Das heißt, immer an den Blattachsen entstehen dann halt in der Regel zwei neue Triebe. Und wenn man das halt natürlich öfter durchführt, dann kann man sich halt überlegen, aus einem Stängel, der dann halt geschnitten wird, entstehen wieder zwei neue Stängel. Und wenn diese geschnitten werden, stehen wieder noch zwei neue jeweils pro Stängel. Und dann kommt man natürlich auf eine relativ buschige Pflanze. Wenn ihr dann natürlich am Anfang schon relativ dicht pflanzt, bekommt man dann halt oben relativ schnell ein Problem, weswegen ich dann halt sagen würde, okay, weißt du was, geh halt da ein wenig weiter auseinander und du kannst dann halt da vielleicht etwas mehr sogar noch als eine Handfläche mit einem Topf Stängelpflanzen hinbekommen. Ebenso ist natürlich auch immer die Frage, was bestellst du dir für Pflanzen? Ne? Also ich habe jetzt gerade eben von Topf oder in vitro gesprochen. Wenn du natürlich jetzt sagst, hey, ich möchte wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben, dann würde ich vielleicht eher noch dazu raten, dir wirklich in vitro Pflanzen zu kaufen. Es ist so mein Gefühl zumindest daran, dass du bei in vitro halt mehr Pflanze quasi hast. Ne? Also wenn man jetzt halt schaut, was du halt als diesen in vitro Topf geliefert bekommst, dann ist da halt meistens bei zum Beispiel Stängelpflanzen oder so halt viel mehr an Pflanzenmasse drin. Das sieht am Anfang halt komisch aus, weil die Stängelpflanzen, die man zum Beispiel in einem Topf, in einem Bund oder sowas kauft, die sind halt meistens ja schon groß. Ne? Also das heißt, da sind halt einfach viel mehr Blätter dran. Was halt aber bei Stängelpflanzen halt das ist, was wir halt haben wollen, sind die Stängel und nicht die Blätter. Ne? Das heißt, das sieht dann in den ersten Wochen natürlich komisch aus, weil man vielleicht fast gar nichts sieht von den Stängelpflanzen, weil halt die in diesen In-vitro-Bechern immer noch sehr, sehr klein sind. Aber dadurch, dass du halt mehr Stängel hast, können natürlich dadurch nachher einfach auch mehr Stängel entstehen, ja, ist ja klar. Und somit kannst du halt dann quasi mit weniger Topfeinsatz mehr Fläche bepflanzen. Ne? Das ist halt so der Punkt, wo man da sagen muss, okay, da kann man vielleicht eher auf In-vitro-Pflanzen gehen. Ich muss aber auch sagen, ich bestelle halt auch ganz normale, diese ganz normalen Standard-Topfpflanzen. Ich tue mich da immer schwer mit der Wolle, die da halt drunter ist. Das ist halt immer so ein bisschen subjektiv, was man da am liebsten für, ja, ich sag mal, Präferenzen hat. Ebenso kommen wir dann auch nochmal natürlich zu Aufsitzer bzw. Schwimmpflanzen. Hier würde ich jetzt einfach sagen, Schwimmpflanzen, wenn ich so an Wasserlinsen oder sowas denke, weiß ich nicht, würde ich halt einen Topf oder wie die halt auch immer geliefert werden, also quasi eine Menge bestellen und würde dann halt einfach warten, bis sie halt dieses Ganze überwuchern und also da würde ich mir jetzt keine großen Gedanken machen. Bei Aufsitzerpflanzen ist das halt meistens etwas schwieriger. Da kommt es halt immer sehr, sehr stark darauf an, was man mit dieser Aufsitzerpflanze machen will. Ich habe jetzt beispielsweise hier im Community Mini M-Becken, habe ich jetzt gesagt, okay, ich hätte gerne da auch eine Aufsitzerpflanze. Und da ist es halt so, dass das Rhizom natürlich, also das quasi das, was auf die Pflanze aufgesetzt wird, dann natürlich nur punktuell eingebracht wird, weil ich halt natürlich nicht die ganze Wurzel bepflanzen wollte, sondern halt nur so eine Stelle. Von daher würde ich jetzt an der Stelle sagen, bei mir hat es jetzt mit einer ausgereicht für das kleine Community-Mini-M-Becken. Aber im Endeffekt kann man dann auch natürlich sagen, dass man da natürlich so viele braucht, wie man halt beispielsweise Wurzeln oder anderes Hardscape pflanzen will. Aber im Endeffekt, glaube ich, kommst du halt, wenn du punktuell nur bestimmte Sachen mit Aufsitzerpflanzen schmücken möchtest, halt da auch mit sehr wenig Pflanzenmasse aus. Und Hardscape ist aber dabei halt noch ein wichtiges Stichwort, denn wir müssen natürlich auch schauen, wie viel Hardscape habe ich denn in meinem Aquarium schon vorhanden. Ne? Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt ein Aquarium neu einrichtest, hast du halt auch natürlich beispielsweise den Punkt, dass du sagst, okay, ich möchte eine Wurzel einbringen, ich habe da noch Steine. Und hier ist es natürlich so, dass ich jetzt in dem Falle mein Hardscape mehr oder weniger nicht bepflanze. Also bis halt auf die Wurzel, die jetzt im Community Mini M-Becken ist, habe ich jetzt nicht wirklich irgendwas bepflanzt. Das heißt, die Mini-Landschaft hier, die ist natürlich nicht bepflanzt im 80-Liter-Becken. Da ist es natürlich so, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte die bepflanzen, ist natürlich auch immer so eine Sache, wie viel brauche ich denn dafür? Und das ist halt für mich jetzt an der Stelle sehr, sehr schwer einzuschätzen. Aber ich würde halt an der Stelle sagen, musst du dir halt dann einfach mal anschauen, wie groß halt so eine Pflanze ist, die du vielleicht als Aufsitzerpflanze nutzen möchtest. Und dann halt quasi daraus rechnen, ne, wie groß ist mein Hardscape, wie groß ist meine Wurzel, die ich damit bepflanzen möchte und dann halt dementsprechend dann halt auch nachkaufen, Wobei ich halt auch sagen würde, okay, wenn ich jetzt beispielsweise ein Steinlayout habe, dann ziehe ich so ein wenig von den Steinen halt ab. Man muss halt aber auch immer die Frage stellen, okay, wie viele Pflanzen oder wie viele Steine, wie viel Hardscape habe ich denn wirklich im Aquarium? Weil, naja, wenn ich jetzt 3 Steine da drin habe, dann ist das jetzt, also ja, man kann natürlich dann weniger Pflanzen kaufen, ne, weil man halt weniger Grundfläche hat. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch meistens, naja, gut, okay, dann gucke ich halt lieber doch, dass ich vielleicht anstelle dieser 3 Pflanzen, die ich mir einspare, dann doch diese noch nach oder mit in den Warenkorb reinlege, weil ich dann einfach sage, okay, dann habe ich halt noch mehr Pflanzenmasse im Aquarium. Also wenn du jetzt halt ein Layout hast, was quasi vorrangig nur noch aus Hardscape besteht, dann muss man das natürlich definitiv mit einkalkulieren. Aber ich will halt einfach damit sagen, dass wenn du jetzt ein paar Steine im Aquarium hast, dann wird das in der Regel nicht so viel an deiner Pflanzenmasse ausmachen, als wenn du jetzt wirklich da mega große, schwere Steine drin hast, die halt das ganze Layout dominieren und du halt Pflanzen mehr oder weniger nur als Nebenobjekt in deinem Aquarium einsetzt. Okay, ich hoffe, ich habe die Frage jetzt einigermaßen gut beantwortet, sodass du halt bei der nächsten Beckeneinrichtung, die du hast, ja etwas mehr weißt, ja, wie viele Pflanzen brauche ich denn vielleicht? Im Endeffekt ist das halt immer sehr, sehr subjektiv. Das heißt, ich kann euch natürlich jetzt hier nicht sagen, für ein 60-Liter-Becken brauchst du so viel, für ein 120-Liter-Becken brauchst du so viel und so weiter und so fort. Ne? Es ist halt immer sehr, sehr subjektiv, was du halt auch natürlich dann auch bereit bist. Also im Endeffekt ist es halt auch immer so eine, muss ich die Waage halten zwischen dem, was ich an Geld quasi einsetze und halt an dem, was ich dann an Pflanzenmasse im Aquarium drinne habe. Im Endeffekt kann man halt immer sagen, je mehr, desto besser. Aber es kommt natürlich halt auch immer auf den Fall an, wie viel Geld kannst du dann wirklich noch investieren. Und ich kann dir halt nur so grobe Richtlinien mit an die Hand geben und du musst das dann halt als Aquarianer, der das Becken einrichtet, selber entscheiden, wie viel Pflanzenmasse du wirklich einbringen möchtest. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir damit so ein paar Richtlinien mitgeben an die Hand, wo du sagst, okay, bei der nächsten Beckeneinrichtung denke ich vielleicht mal darüber nach, wie viele Pflanzen brauche ich denn wirklich. Und ja, von daher war es das jetzt von diesem Podcast und ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder und ja, dann sehen wir uns. Ciao!
Das war Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Also, bis dann!